Heinz, das ist jetzt schon das dritte Jahr in Folge, dass ihr Projekte in Sachen Flüchtlingen macht. 2012, 2013 wart ihr mit Musikern aus Flüchtlingslagern unterwegs. Wie ist das abgelaufen, diese Tour?
Oh, das ist ja, das ist schwierig auf drei Sätze zu bringen. Es war eine eigentlich war es eine unmögliche Tour von den ganzen Gesetzesgrundlagen, vom Widerstand der Behörden und eigentlich auch vom politischen Gegenwind, den wir hatten. Wir haben es trotzdem hingekriegt und es ist sehr erfolgreich geworden mit einer weltweiten Berichterstattung, damit, dass wir Aufenthalt für alle Musiker erstritten haben, die eigentlich abgeschoben werden sollten, damit, dass wir hunderte von Leuten mobilisieren konnten, für die Flüchtlingshilfe aktiv zu werden. Es war aber dann irgendwann auch zu erfolgreich. Es war so, dass wir dann am Schluss immer vor ungefähr 1000 Zuschauern gespielt haben und dass der politische Faktor immer mehr unterging und immer mehr eigentlich das Ganze zu so einem trendy, Multikulti-Party-Geschichte wurde. Also das Publikum veränderte sich plötzlich. Es kamen dann Sender wie RTL und so, die dann auch eine entsprechende Berichterstattung gemacht haben und dann wurde es einfach so total hip und die politischen Ansagen gingen unter und es wurde noch gefeiert wie so eine zweite Calcha Candela Band und da haben wir dann einfach auch gemerkt, dass es jetzt Zeit ist, dieses Fahrtwasser wieder zu verlassen. Und eigentlich wollten wir gar nicht mehr, also eigentlich wollten wir es so abschließen, aber ich habe während dieser Tour einfach gemerkt, dass das extrem männerlastig war, dieses Projekt, dass sie eigentlich Leidtragenden die Frauen sind, dass sie nicht wirklich zu Wort gekommen sind, dass sie immer hinten waren, also auch von den Flüchtlingen, die aufs Konzert kamen, waren meistens die Männer, die Frauen mussten im Lager zurückbleiben und ich fand das unglaublich wichtig, auch den Frauen nochmal eine Stimme zu geben. Und ich habe gemerkt, das lässt mich nicht in Ruhe und deswegen haben wir beschlossen, nochmal so einen großen Kraftakt zu machen und diesen Sommer praktisch den Flüchtlingsfrauen zu widmen.
Warum waren die Frauen in der zweiten Reihe?
Also zum einen hängt das, glaube ich, mit den Kulturen zusammen. Es sind schon auch viele Macho-Kulturen, wenn man so möchte, wo Frauen generell es etwas schwieriger haben als hier. Und dann ist es aber so, glaube ich, dass auch ganz viele von den alleine fliehenden Frauen oder die allein mit Kindern geflohen sind, gelernt haben, sich unsichtbar zu machen, möglichst nicht aufzufallen. Das ist so ihre Überlebensstrategie, weil sie natürlich noch viel mehr Opfer von Gewalt werden, von sexueller Ausbeutung und Menschenhandel, Prostitution und was da alles auch bei Frauen dann speziell eine Rolle spielt. Und ich glaube, dieses Unsichtbarsein, dieses Leise-Sein, das ist nochmal so eine Überlebensstrategie, die besonders auch die Flüchtlingsfrauen haben. Und da hätte es mehr Zeit gebraucht und andere Herangehensweise, als ich sie damals hatte. Das habe ich versucht zu korrigieren. Ich habe zum Beispiel Women in Exile, das ist ein selbstorganisierter Frauenflüchtlingsverein aus Potsdam, gewonnen, dass sie schon mal erstmal Kontakte herstellen, dass das praktisch auch über solidarische Frauen geht und nicht über mich als Mann. Das ist dann so sehr viel einfacher, dann an sie heranzukommen. So.
Also ihr habt das versucht, dieses Mal über organisierte Frauen, also über Frauenorganisationen also zu realisieren, dass diesmal das nicht passiert, was da in den letzten zwei Jahren passiert ist.
Genau, wir müssen und tun das auch sehr gerne, aber wir müssen auf jeden Fall mit Frauen zusammenarbeiten, denn die Flüchtlingsfrauen fassen halt sehr viel leichter Vertrauen zu anderen Frauen und auch zu anderen Flüchtlingsfrauen als jetzt zu uns. Es ist eine sehr zeitaufwendige Sache und wir haben uns auch viel mehr Zeit gelassen in der Vorbereitung. Also wirklich jetzt ein halbes Jahr und damit hoffe ich, wir werden es sehen. Ich weiß es noch nicht genau, aber ich hoffe, dass das Erfolg verspricht und dass die Flüchtlingsfrauen auch ihre Stimme erheben werden, ihre Geschichten erzählen und auch ihre Situation aufzeigen können.
Heinz, wie habt ihr das letztes Jahr oder in den letzten zwei Jahren überhaupt gemacht? Weil Deutschland brüstet sich zwar auf der einen Seite mit den Menschenrechten, aber auf der anderen Seite werden Reisefreiheit für Flüchtlinge ja oftmals nicht realisiert. Sie scheitern ja schon aufgrund der Residenzpflicht an der nächsten Kreisgrenze. Wie habt ihr denn das organisiert, dass die Musiker da so mitkonnten? Oder also, gab es da immer Ärger?
Es gab ganz viel Schwierigkeiten. Ich habe über 800 Briefe geschrieben an die Ausländerbehörden. Es wurde je erfolgreicher es wurde, desto einfacher wurde es, weil wir natürlich medialen Druck machen konnten. Wir konnten Fernsehsendern sagen, hört mal, da dürfen die nicht reisen, ruft doch da mal an. Warum das nicht ist. Es ist auch so, dass ich habe die Integrationsmedaille der Bundesregierung bekommen, die ich erstmal natürlich ablehnen wollte, eigentlich auch hätte ablehnen müssen, weil das natürlich politisch ein komischer Schulterschluss ist. Aber es war mir natürlich klar, dass ich mit dem Akzeptieren dieser Medaille auf der einen Seite die Flüchtlinge schützen kann, die mit uns mit sind, weil man kann die ja schlecht abschieben, mir eine Medaille geben und die dann wiederum abschieben. Und auf der anderen Seite natürlich gerade diese Sachen besser durchziehen kann, ne? Weil natürlich die Regierung selber dieses Projekt auszeichnet und damit natürlich die Behörde dann unter Druck ist, warum sie das dann wiederum verbietet. Und so ging es, aber wir haben viel zu kämpfen gehabt. Die Flüchtlinge haben uns selbst das manchmal gar nicht erzählt. Sie haben gesagt, sie haben eine Reisegenehmigung, sind dann ohne gefahren und haben total viel riskiert. Und wir haben hunderte von Polizeikontrollen, sobald du mit einem Schwarzen unterwegs bist auf der Autobahn, wirst du rausgewunken und gefilzt und auf die Papiere hin kontrolliert. Das ist uns also wirklich pro Konzert einmal passiert. Wir haben das schon mit 2 Stunden zusätzlicher Fahrzeit immer eingerechnet. Und es war sehr, sehr schwer. Die durften nichts verdienen. Sie hatten da irgendwie viele Anfeindungen. So. Sie wurden kontrolliert auf den Bahnhöfen, kamen dann nicht rechtzeitig mit den Zügen an. Und also es war ein einfach sehr, 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 sehr anstrengendes Projekt, weil es halt extrem viel Widerstände gab da.
Ihr habt ja auch eine Menge Konzerte gespielt dann in den Flüchtlingslagern selbst. Was waren deine Eindrücke in diesen Flüchtlingslagern?
Naja, also die Konzerte in den Flüchtlingslagern waren natürlich immer besonders schwierig, weil die Betreiber dieser Flüchtlingslager genau das versuchten zu verhindern. Das heißt, wir haben diese Konzerte eigentlich nur dort machen können, wo es schon mal einigermaßen freundliche Betreiber gab. Ich habe aber natürlich darüber hinaus ganz viel andere gesehen. Also ich habe mittlerweile 160 Lager besucht und das ist natürlich furchtbar. Also da gibt es welche, da geht die Heizung im Winter nicht und alles ist verschimmelt. Die Leute haben 3-4 Quadratmeter pro Person, sind völlig überfüllten Räumen. Es ist in Sinsheim zum Beispiel in der Nähe von Heidelberg einer der reichsten Landkreise. Es gibt, da kriegen die verdorrtes Fleisch. Die kriegen haufenweise Margarine, aber überhaupt nichts mit Vitaminen. Die Kinder haben alle Mangelerscheinungen. Kein Mensch schert sich drum. Das ist schon auch Zustände, die hält man hier eigentlich überhaupt nicht für möglich und doch sind sie eigentlich überall zu finden. Und das war natürlich ein ganz großes Anliegen von uns, das jeden Abend der Bevölkerung zu erzählen, wie es denn bei ihnen aussieht. Denn die meisten wohnen irgendwo, vielleicht sogar in der Straße, wo die Flüchtlinge untergebracht sind, haben aber keine Ahnung und gehen nicht hin. Also sie sind eigentlich komplett isoliert. Und statt den Kontakt mit ihnen zu suchen, wird dann so eine Flut von Vorurteilen da als Mauer aufgebaut, die das verhindert. Und das haben wir halt versucht zu umgehen. Und da war es wichtig, die Lager zu besuchen. Und und da haben wir, glaube ich, auch viel bewirken können tatsächlich.
Ja, hattest du das Gefühl, dass du da bei der Bevölkerung gelandet bist? Dass da ein Nachdenkprozess angefangen hat?
Ich weiß ja, als ich 2011 damit angefangen habe, waren ja die Medien noch nicht mehr interessiert. Da waren halt eher so vielleicht kleine autonome Radiosender oder mal auch mal ein paar engagierte Journalisten, aber die wurden dann oft von ihren Chefs dann zurückgepfiffen und so. Und wir haben natürlich unglaublich viel bewegt. Wir haben ja vor Verfassungsrichtern gespielt, vom Justizminister in Rheinland-Pfalz, vor der halben Regierung. Wir hatten ganz viele Politiker. Wir haben auch maßgeblich, die Flüchtlingshilfegruppen vor Ort unterstützen können bei manchen Sachen, weil die Konzerte so berührend waren, weil die Menschen plötzlich, weil die Flüchtlinge eine Stimme hatten, weil sie in Kontakt traten, weil viele Flüchtlinge da waren bei den Konzerten, viele deutsche Besucher, und es dort Kontakte gab zueinander, und dann wurde plötzlich ein Umdenken eingeleitet, und es war eben auch die bürgerliche Mitte da, nicht nur die linke Szene, sondern es waren auch Rechtsanwälte, Lehrer und so weiter, also Menschen, die auch in regional Macht haben und Sachen vielleicht auch mit unterstützen können, mal eine Entscheidung etwas anders treffen. Und ich glaube, die Summe dieser Sache, da haben wir wirklich viel, viel bewegt, glaube ich. So, was ich so an Rückmeldungen bekomme, haben wir eigentlich was geschafft, was ich vorher nie für möglich gehalten hätte.
Tja, dass sich die Flüchtlingspolitik in Deutschland ändert, ist natürlich trotzdem ein dickes Brett. Bisher ist das ja leider noch nicht passiert.
Ja.
Dieses Jahr wollt ihr in den Fluss stechen mit 2 Flüssen, Main, Neckar und Rhein, bereisen. Was habt ihr euch dabei gedacht?
Naja, es ist ja so, wie du ja schon sagst, es ist zum Beispiel, dieses Thema ist ja mittlerweile schon auch in den Medien gelandet und die Leute wissen es, aber die Veränderungen, die dann stattfinden, sind viel zu wenig und kaum sichtbar. Und das hängt natürlich damit zusammen, dass wir gewohnt sind, dass wir ein Thema sehen und dann wenden wir uns wieder an unseren Alltag und vergessen das. Und dann wird das von irgendwelchen Politikern die Entscheidungen ausgezögert, bis wieder was anderes aktuell ist. Und dann ist ja immer das gleiche Spiel. Und deswegen wollen wir halt immer versuchen, diese goldene Fassade zu stören. Das ist eigentlich immer unser Anliegen. Und das ist natürlich wunderschön, wenn du Flöße baust und mit diesen eigentlich zerbrechlichen Fahrzeugen dann zwischen den Luxusdampfern kreuzt, wo die älteren Herrschaften gemütlich ihren Kaffee trinken wollen und ihren Urlaub machen, ja, und ihr Deutschland kennenlernen, und auf einmal kommen dazu Flüchtlingsboote, umgestaltete Flöße an. Das ist natürlich etwas, was stört und was wieder vielleicht in ihr Bewusstsein setzt, dass sie in ihrer heilen Welt dann doch Verantwortung haben für die, die eben in einer nicht heilen Welt leben. Das ist unser Anliegen. Und deswegen machen wir das eigentlich dreigleisig. Auf der einen Seite dieses sichtbare Protest, die Demo mit den Flößen. Auch für Leute, die weggucken wollen, sie sehen es einfach. Auf der anderen Seite haben wir Puppenspieler und Clowns, mit denen wir arbeiten, die in die Lager gehen und ein Programm für Kinder machen in den Lagern. Und abends eben unsere Konzerte, wo wir wieder Künstlerinnen einladen, was aber auch ein Treffpunkt ist für Infogruppen, für interessierte Menschen, die auch was verändern wollen. Und so haben wir so praktisch ein dreigleisiges Projekt, ein Riesending eigentlich da an der Backe. Und ich hoffe, wir kriegen es einigermaßen durch.
Die Verletzlichkeit der Flöße symbolisiert, also interpretiere ich jetzt mal, die Verletzlichkeit der Vehikel, womit viele Flüchtlinge versuchen, etwa über das Mittelmeer zu kommen, und scheitert ja oft. Und
ja, genau.
Wie sieht das aus? Du hast eben gesagt, Riesenprojekt. Ist das alles schon in trockenen Tüchern da mit eurer Floßfahrt, oder braucht ihr noch Unterstützung?
Wir brauchen natürlich sehr viel Unterstützung. Vieles ist noch nicht sicher. Es ist natürlich so, dass wir eine Genehmigung brauchen, mit den Flüssen überhaupt starten zu dürfen. Das ist natürlich auch ein Politikum. Ja. Solche Aktionen sind manchmal genehmigt worden, manchmal verboten. Wir müssen gucken, wir würden es natürlich trotzdem machen. Aber es wäre natürlich schön, wenn wir uns den Krieg mit den Behörden sparen können. Und die Finanzierung ist sehr schwierig von so einer Sache. Es ist so, dass wir natürlich überall noch Übernachtungsplätze brauchen. Das ist ja ein großes Team, die dabei sind. Auch die Flüchtlingsfrauen manchmal mit ihren kleinen Kindern müssen wir ja alle unterbringen. Es ist so, dass wir natürlich im Sommer, wenn es draußen sehr schön ist, also ein Tag wie heute, das werden wir auch heute sehen, leider wahrscheinlich, wo die Menschen halt gerne draußen sind und im Biergarten sind und vielleicht nicht unbedingt die Politik haben wollen, da muss man natürlich gegen schöne Wetter ankämpfen. Da braucht man natürlich Leute, die das Überzeugungsarbeit leisten, sagen, hey, das ist eine wichtige Sache, komm mal mit und vielleicht ein paar Flyer verteilen und so. Also wir brauchen eigentlich überall immer Hilfe. Aber da bin ich zuversichtlich. Die anderen Projekte, ohne Hilfe hätten wir das auch nicht geschafft. Und es gibt viele tolle Leute, die bereit sind, was zu machen. Und ich glaube, die werden wir auch wiederfinden. Also da bin ich in guter Hoffnung.
Ich habe auf eurer Seite gelesen, ihr braucht dann noch ein paar Kanuten.
Ja, das wäre auch nicht schlecht.
Ja, und doch eher besser gutes Wetter. Ich meine, Sturm auf dem Fluss ist jetzt auch nicht so lustig.
Das stimmt, das ist natürlich auch richtig. Also wir freuen uns auch, wenn es nicht regnet. Ja.
Darüber hinaus, wenn ich es richtig verstanden habe, ist durchaus auch vorgesehen, wenn Leute dazu Lust haben, euch auf eurer Kanutour zu begleiten. Mhm. Sie sind willkommen.
Sie sind willkommen. Die Plätze auf den Flüssen sind natürlich begrenzt. Es sind zwar große Flüsse, aber da passen pro Floß 14 Leute drauf.
Und, symbolisiert sehr schön, das Boot ist voll.
Ne? Ja, und dann wäre es natürlich schön, wenn man, oder man kann auch einfach sein eigenes Kanu, Kajak, Faltboot oder was auch immer gerne auch mitbringen. Das ist natürlich toll, wenn da so ein Riesenzug angerauscht kommt von Stadt zu Stadt. Das ist schon, glaube ich, beeindruckend dann.
Verbindet ihr mit diesem Projekt eigentlich explizite Forderungen an die Politik, was sich ändern soll in der Flüchtlingspolitik?
Also diese Forderung, die habe ich ja nun seit 2 Jahren formuliert, die kann ich auch immer wieder gerne formulieren, ich werde es auch sicherlich tun, aber uns geht es eigentlich wirklich in dem Fall darum, die Frauen in den Vordergrund zu holen, die wirklich auf die spezielle Situation der Frau einzugehen, die es einfach noch viel schwerer hat, wenn sie fliehen muss und die noch ein ganz anderes Maß von Schutz auch braucht, sie und dann eben auch oft ihre kleinen Kinder. Und das ist sozusagen das erste Ziel innerhalb dieser Gesamtproblematik, die natürlich die Frauen genauso betrifft wie die Männer durch eine unmenschliche Politik. Aber eben auch nochmal besonders zu sagen, guck mal, das sind aber ganz spezielle Probleme, die da sind. Und denen müssen wir uns auch widmen. Und die Frauen brauchen eben die Männer brauchen Schutz, aber die Frauen brauchen nochmal besonderen Schutz dort. Und es gibt zum Beispiel, wenn Frauen leiden in den Flüchtlingslagern häusliche Gewalt oder verfolgt werden, es gibt ja keine Möglichkeit, sie zum Beispiel in Frauenhäusern oder sowas zu schützen. Sie sind dem ausgeliefert. Das ist, die haben keine Möglichkeit, gesetzlich in irgendeiner Form Schutz zu suchen dort. Die müssen dort bleiben, sie müssen irgendwelchen Verfolgern oder Vergewaltigern möglichen oder sowas, müssen sie da ausgesetzt bleiben. Und das ist natürlich eine Sache, die so nicht geht. Und darauf wollen wir eben auch aufmerksam machen.
Ihr habt eine neue Platte herausgebracht, die heißt Antikohl.
Antikohl, ja.
Ah, gut behalten. Antikohl, sind da die Erfahrungen, die ihr in den letzten Jahren im Bereich der Flüchtlingsfrage gemacht habt, sind die da irgendwie verarbeitet auch drauf? Oder?
Ja, sie sind verarbeitet, aber viel indirekter, als man meinen möchte. Die Platte ist eine sehr nachdenkliche und philosophische Frage. Es ist viel über Zwischenmenschlichkeit. Es ist gar nicht so eine wütende Anklage. Die wütenden politischen Stücke sind auch drauf. Wir haben ein deutliches Stück über Wasser zum Beispiel, diesen Missbrauch von der Wasserpolitik, ne, über diese ganze Privatisierungsgeschichte und diesen ganzen furchtbaren Ansatz, den es da gibt. Wir haben natürlich auch Antikohl genannt, weil die Welt, da stimmt es vorne und hinten nicht und die Leute sind nur beschäftigt, wie sie sich möglichst cool da durchbewegen können. Das ist natürlich auch was, worüber man sich zumindest lustig machen kann, wenn nicht auch sehr ärgern. Aber im Tiefen ist er eigentlich sehr philosophisch, weil ich doch viel nachdenken musste über die Menschen, wie er ist, wie er mit seinesgleichen umgeht, warum er so selbstverständlich für sich ein anderes Recht in Anspruch nimmt als für andere und so. Es ist eine sehr nachdenkliche, eigentlich eher ein bisschen philosophisch-zwischenmenschliche Platte geworden. Gar nicht mal so eine sehr wütende, aber es hat trotzdem sehr eng damit zu tun, denn es sind natürlich viele, viele Gespräche und Begegnungen, die einen auch sehr nachdenklich gestimmt haben mit den Menschen in den Flüchtlingsheimen, auch da, wo man sich überlegt, worum geht es eigentlich im Leben? Wie gehe ich mit meinen Mitmenschen um? Wie sehe ich die Menschen? Wie sehen sie sich? Und was ist Lieblosigkeit? Wo fängt sie an? Wo hört sie auf? Wo ist Trost? Wo ist Hoffnung? Solche Fragen geht das eigentlich nach. Und deswegen ist eigentlich eine ganz, ganz schöne Platte geworden, trotz dieses Namens. Und trotz dieser Situation eigentlich.
Hast du eigentlich Antworten auf die Fragen gefunden, die du gerade gestellt hast?
Nein, man, es sind, glaube ich, so Sachen, die sind schwer zu beantworten. Und ich bin ja auch jetzt nicht so ein weiser Typ oder sowas. Aber ich merke zumindest eins, dass ich, je älter ich werde, zwar keine Antworten finde, aber dann doch ein bisschen intelligenter frage mittlerweile, als ich das früher gemacht habe. An den Dingen so ein bisschen nahe kommen möchte. Und ich glaube, dass ein Mensch, der sich irgendwo verzweifelt vielleicht eine Frage stellt, wenn er merkt, jemand anders, der hat zwar keine Antwort, aber der andere stellt sich genau die gleiche Frage, dass der sich schon vielleicht ein bisschen mehr getröstet fühlt. Und weil er weiß, er ist halt nicht allein in seiner Verzweiflung oder in seiner Trauer oder in seiner Hilflosigkeit oder auch in seiner politischen Wut, sondern es gibt noch andere, die ähnlich denken wie er. Und vielleicht tut dann auch eine CD, die jetzt nicht so viele Antworten hat, aber vielleicht gut gestellte Fragen, vielleicht hilft die dann auch weiter.
So, Heinz, jetzt machen wir etwas, was ich immer schon mal machen wollte, obwohl wir gar kein Musikprogramm eigentlich sind. Und zwar würden wir dich jetzt bitten wollen, das nächste Lied von euch natürlich gespielt für uns anzusagen.
Ja, das nächste Lied ist Herr Minister. Das ist also auf der CD drauf, die wir mit den Refugees gemeinsam aufgenommen haben. Ich habe das damals über die Politik von dem Innenminister Friedrich, die sich ja durch Unmenschlichkeit besonders auszeichnete, geschrieben. Es ging so weit, dass das Innenministerium auch tatsächlich eine Klage gegen mich vorbereitet hat, die sie aber nicht durchziehen konnten. So. Und viel Spaß damit. Das ist ein sehr freches Lied, aber es hat leider auch eine sehr harte und traurige Wahrheit in sich.